Majestätisch thront sie hoch oben auf dem Berg. Trutzig, wehrhaft. Die Mauern meterdick, der Turm hoch und massiv. Was für eine mächtige Burg. Von hier aus geht der Blick weit ins Fränkische hinaus. Welcher edle Herr hat hier wohl mit seiner Familie gelebt? Welche reisenden Händler boten hier ihre Waren aus fernen Ländern feil? Welche Gaukler belustigten die Burgbewohner? Ja, es ist eine Burg. Aber diese Burg ist eine Schwindlerin. Sie hat sich nur als Burg maskiert, um ihre wahren Absichten zu verschleiern. Tarnung als Überlebenstaktik. Welcher alliierte Fliegerbomber hätte im Zweiten Weltkrieg eine Burg in der fränkischen Schweiz bombardieren wollen? Die Nazis wollte er treffen. Kriegswichtige Infrastruktur. Deutschland in die Knie zwingen. Keine Burg auf einem Berg irgendwo in Franken zerstören. Was für ein schlauer Schachzug des Physikers und Hochschullehrers Oskar Vierling zwischen 1941 und 1942 ein Laboratorium bauen zu lassen, das von außen aussieht wie eine Burg. Denn im Inneren wurden geheime Dinge entwickelt. So geheim, dass auch heute noch nicht alle Details bekannt sind. In Vierlings Laboratorium, alias Burg Feuerstein, forschten bis zu 250 Ingenieure, Mechaniker und Laborantinnen im Auftrag der deutschen Wehrmacht. Wie lassen sich Sprach- oder Fernschreibernachrichten so verschlüsseln, dass der Feind sie nicht versteht? Jahrelang verzweifelten die Alliierten an Enigma, der Maschine, die die Funksprüche des deutschen Militärs verschlüsselte. Immer wieder gab es wegen Enigma völlig überraschende Angriffe deutscher U-Boote oder Kriegsschiffe im Atlantik. Immer wieder wurden Versorgungs- und Truppenkonvois auf dem Weg von den USA nach Großbritannien zerstört. Aber 1940 gelang es dem britischen Mathematiker Alan Turing, den Enigma-Code zu knacken. Enigma war entschlüsselt. Ein Durchbruch für die Alliierten. Die deutsche Wehrmacht brauchte also eine neue Verschlüsselungstechnologie. Und der Physiker, Hochschullehrer und leidenschaftliche Tüftler Oskar Vierling sollte sie sich ausdenken, erzählt Historiker Dr. Manfred Franze aus Ebermannstadt.
Er wollte ursprünglich, damit man das nicht so leicht entdeckt, auf der Ruine Neideck sein Forschungslabor errichten. Und das ist aber gescheitert, einmal, weil es schwer anfahrbar ist. Man kann ja mit LKWs da kaum rauffahren. Und zum anderen auch Heimatkundler Vorbehalte hatten, dass diese Ruine für diesen Zweck hergegeben wird. Und daraufhin hat er erfahren, dass hier eine Möglichkeit besteht auf Feuerstein.
Im Gegensatz zum Berg, auf dem die Ruine Neideck erbaut wurde, gab es zu diesem Zeitpunkt bereits eine Straße von Ebermannstadt auf den Feuerstein. Die Voraussetzung für das geplante Forschungslabor. Denn nur so konnte Oskar Vierling Baumaterial für die Burg und später technische Geräte und Ausstattung hinaufschaffen lassen. Der nationalsozialistische Reichsarbeitsdienst hatte die Straße unter großen Mühen auf dem steinigen Untergrund gebaut. Eine direkte Verbindung von Ebermannstadt über die Dörfer nach Bamberg war ursprünglich das Ziel, als der Reichsarbeitsdienst 1933 anrückte, ohne den Umweg über Forchheim.
Bis dahin konnte man mit dem Auto gar nicht auf die Hochfläche fahren. 1937 ist das erste Auto oben am Feuerstein gewesen.
Die Arbeit an der Straße ging nur langsam voran. Der karge und steinige Berg verlangte den Männern des Reichsarbeitsdienstes viel ab. Bergrutsche erschwerten die Bauarbeiten, ebenso wie Lastwagen mit Baumaterial, die im Schlamm stecken blieben. Und dann waren da die Ebermannstädter, die endlich die neue Straße nutzen wollten und denen die Arbeit viel zu langsam ging. Die Kritik wurde immer lauter, bis Oberfeldmeister Hans Buchner dem Leiter des Arbeitsdienstlagers in Ebermannstadt eines Tages der Kragen platzte.
Wenn die Herrschaften glauben, es besser machen zu können, indem sie immer wieder über die Sache kritisieren, so frage ich sie, warum sie nicht selbst schon viel früher den Straßenbau auf diesen Berg begonnen haben. Ich werde dafür sorgen, dass diese ewigen Kritikaster einmal dahin kommen, wo sie hingehören. Dort können sie dann über ihre eigene Dummheit nachdenken.
1938, da war gerade der erste Bauabschnitt auf dem Feuerstein beendet, wurde der Reichsarbeitsdienst abgezogen. Die geplante Trasse bis Bamberg weiterzuführen, war einfach zu teuer geworden. Aber Oskar Vierling reichte die Straße von Ebermannstadt auf den Berg hinauf, um seine Pläne für ein zweites Labor zu verwirklichen. Und so ließ der Wissenschaftler, der zuvor das Institut für Hochfrequenztechnik und Elektroakustik an der Technischen Universität Hannover gegründet hatte, sein als Burg getarntes Forschungslabor errichten. Oskar Vierling kannte die Fränkische Schweiz gut. Der gebürtige Straubinger hatte Elektrotechnik in Nürnberg studiert. Von hier aus war die Fränkische Schweiz nicht weit. 1925 machte Oskar Vierling an der Höheren Technischen Staatslehranstalt, Vorläuferin der heutigen Technischen Hochschule Georg Simon Ohm, seinen Abschluss als Ingenieur, übrigens als Jahrgangsbester. Schon während seines Studiums meldete Oskar Vierling sein erstes Patent an. Über 200 weitere sollten folgen. Nach dem Studium in Nürnberg ging Oskar Vierling zunächst ans Telegraphentechnische Reichsamt in Berlin. In der Zeit begann er an der Entwicklung elektrischer Musikinstrumente mitzuarbeiten. Etwa dem Elektrokord oder einer Großtonorgel, die erstmals bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin ertönte. Die Wissenschaft ließ ihn nicht los. Nach einigen Jahren studierte der Ingenieur an der Technischen Hochschule Berlin Physik, promovierte und habilitierte. 1938 erhielt Oskar Vierling für die Fächer Hochfrequenztechnik und Schwingungsforschung einen Ruf nach Hannover. 3 Jahre später begann er mit dem Bau von Burg Feuerstein.
Er hat selber persönlich investiert, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf sage, 1,3 Millionen Reichsmark, um hier diese Stätte aufzubauen als Burg, damit, wir waren ja im Krieg, hier bei der feindlichen Aufklärung diese Forschungsstätte nicht auffällt. Der Turm selber war deswegen auch notwendig von den Frequenzen her, die hier ja erforscht werden sollten. Und nachdem der Bau mit dem Jura-Kalkstein sehr weiß war, hat er auch bewusst den noch schwärzen lassen.
Eine Burg, die vorgibt, über die Jahrhunderte verwittert zu sein. Eben eine Schwindlerin. Und als die Alliierten Deutschland aus der Luft angreifen, tut sie auch noch so, als sei sie ein Krankenhaus. Auf dem Dach eines der Gebäude lässt Oskar Vierling als Schutz vor Luftangriffen 2 große rote Kreuze malen. So ganz geschwindelt ist das aber nicht. Auf Burg Feuerstein werden tatsächlich Verwundete behandelt, wenn auch nicht viele. Heute erinnert kaum noch etwas an die Zeit als Laboratorium oder Lazarett. Schon 1946, Oskar Vierling war zu der Zeit wegen seiner Mitgliedschaft in SS und NSDAP in Gefangenschaft, wird auf Burg Feuerstein ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Erzbistum Bamberg pachtet sie. Ein paar Jahre später wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. Aus dem Forschungslabor für Kriegstechnologie wird eine Jugendbildungsstätte. Was für ein Kontrast. Seit ihrem Bau hat sich die Burg Feuerstein sehr verändert. Vor allem ist sie größer geworden. Oskar Vierling hatte einen Turm und 2 Nebengebäude mit Laborräumen und Werkstätten errichten lassen. In der Nachkriegszeit wurde das Ensemble um weitere Gebäude erweitert. Küche und Kantine, Gruppenräume, Schlafräume, ein landwirtschaftliches Anwesen, eine Reithalle, ein grünes Klassenzimmer und natürlich das Jugendhaus Burg Feuerstein ist ja schließlich eine Einrichtung des Erzbistums Bamberg, eine Kirche. Oder vielmehr 3 Kirchen übereinander, Krypta, Unterkirche und Oberkirche. An die Zeit als Forschungslabor erinnert fast nichts mehr auf Burg Feuerstein, bis auf einen geheimnisvollen Kellerraum, einen Tresor unten im Turm. Burgchefin Sabine Grüner holt einen großen Schlüssel hervor.
Was da dahinter war früher?
Also wir wissen, dass wir da drinnen Lebensmittelzeiler gelagert haben, Weinkeller. Aber auf der anderen Seite wurden hier auch anscheinend Unterlagen, Forschungsergebnisse dann eingestellt und gelagert. Und es gibt auch hier den Hinweis, dass hier eine Zwischenwand eingezogen gewesen sei, als die US-Amerikaner die Burg kampflos eingenommen haben. Und quasi hinter dieser Mauer, die dann vorhanden war, wären Unterlagen gewesen.
Heute ist der geheimnisvolle Tresorraum mit seiner mächtigen Tür oft Ziel von Schnitzeljagden durch die Burg. Aber statt brisanten Forschungsunterlagen finden die Kinder hier Naschzeug.
Hoch zum Turm.
Vom Tresor im Keller geht's hinauf auf den Turm, 48 Meter hoch. Im vierten Stock muss Burgchefin Sabine Grüner eine Sicherheitstür öffnen.
Jetzt kommen wir rein in den Turmbereich, der früher ja auch mit Zimmern und so versehen war. Also
ab hier ist der Turm nur noch Rohbau, die Mauern aus nacktem Stein. In den kleinen Räumen links und rechts der Treppe haben über Jahrzehnte Kinder und Jugendliche übernachtet.
Geht alles auch nimmer aus Brandschutzgründen, weil wir haben ja hier keinen zweiten Fluchtweg. Dann haben wir hier alles entkernt und den Putz runtergeschlagen wegen Feuchtigkeit. Von dem her eigentlich nicht mehr in Benutzung, außer in Ausnahmefällen zur Besichtigung.
Auf dem Weg nach ganz oben führt der Weg über eine Holztreppe mit einem Holzgeländer, das übersät ist mit Buchstaben und Zahlen. Vor Jahrzehnten haben Kinder hier Botschaften ins Holz geritzt. Aus West- und Ostdeutschland. Zumindest bis zum Mauerbau 1961. Bildungsreferent Janni Plates zeigt auf eine der Inschriften. Leipzig 1950 steht da.
Davor waren aus der SBZ, sowjetischen Besatzungszone, Jugendliche da. Oftmals mit halben oder keinen Teilnehmergebühren. Und haben sich eben hier verewigt, hier in Leipzig. Also wirklich aus den Städten damals. Die kamen aus Berlin, Leipzig. Und die waren hier dann quasi in den Sommerferien.
Warum sind in das Holzgeländer die Namen dieser Städte eingeritzt? Janni Plates hat lange gerätselt. Doch kürzlich besuchte ein ehemaliges Urlaubskind, heute eine betagte Seniorin, Burg Feuerstein, und lüftete das Geheimnis.
Ich halte mal die Tür auf.
Jawohl. Wow.
Man kann jetzt hier, wenn es nicht diesig wäre, in diese Richtung den Funkturm in Nürnberg sehen. Also das ist doch eine sehr weite Strecke. Wir sind auf einem sehr hohen Punkt. Jetzt in diese Richtung des Walberle, einer der Berge der Franken.
48 Meter ragt der Turm von Burg Feuerstein in die Höhe. Der Blick in die Ferne, überwältigend. Für was Oskar Vierling die vielen kleinen Räume im Turm genau nutzte, ist nicht bekannt. Ihm war vor allem die Höhe wichtig. Schließlich war er Spezialist für Hochfrequenztechnik. Zwischen Burg Feuerstein und einem Holzturm auf dem einige Kilometer entfernten Lindersberg, auch Kleiner Feuerstein genannt, bestand eine drahtlose Funkstrecke. Sogar bis in Vierlings Institut in Hannover reichten die Funkwellen. Ob Oskar Vierling auch manchmal hier oben stand und einfach den großartigen Blick vom Turm seiner Forscherburg genoss? Das ist nicht überliefert. Möglicherweise war er ja auch zu sehr mit Erfinden beschäftigt, um hinaufzusteigen. Mit der Verschlüsselung von Funksignalen. Oder einem Leitverfahren für den Einsatz deutscher Jagdflugzeuge auch in der Nacht. Deckname Nachtfee.
Und ich empfinde gerade in einer Zeit, da Wolken am Firmament sind, es als doppelt beglückend, um mich, jene Millionen Garde zu wissen, unerschütterlich fanatischer Nationalsozialisten.
Und auch das war eine Entwicklung von Oskar Vierling, allerdings noch vor dem Bau von Burg Feuerstein. Großlautsprecher für die Reichsparteitage in Nürnberg und andere Massenveranstaltungen der Nationalsozialisten. Für die Wintersonnenwendfeier 1937 an der Nürnberger Burg etwa ließ Vierling Lautsprecher auf dem Sinnwelturm installieren. War Oskar Vierling also ein Nazi, einer, der das Regime aus Überzeugung unterstützte? War er ein Profiteur, der mit Hilfe der Nazis sein Unternehmen aufbaute? Immerhin war er Mitglied der NSDAP und der allgemeinen SS. Oder war Oskar Vierling einfach einer, der Aufträge bearbeitete, weil er das erforderliche Spezialwissen hatte?
Mein Großvater war Professor und Doktor und war Wissenschaftler, durch und durch.
Sagt Oskar Vierlings Enkel Martin, der heute die Geschicke der Firma Vierling in Ebermannstadt leitet.
Er war einfach Tüftler, er war Wissenschaftler. Und wenn er eine Problemstellung bekommen hat, dann war es für ihn einfach eine Genugtuung, eine Lösung zu finden.
Wie seine Einstellung zum Naziregime war, welchen Zwängen er unterworfen war und was er freiwillig getan hat, mit seiner Familie hat Oskar Vierling darüber nicht gesprochen, berichten seine beiden Söhne. Und sein Enkel Martin war erst 3 Jahre alt, als sein Großvater 1986 starb. Aber Oskar Vierling hinterließ einen Stapel mit Papieren. Zwischen diesen Papieren fand die Familie das Spruchkammerurteil, das im Zuge des Entnazifizierungsprozesses gefällt wurde. Die Spruchkammer stufte Oskar Vierling 1948 als Mitläufer ein. Denn der Professor fiel nicht durch übermäßige Begeisterung für die nationalsozialistische Sache auf. Im Gegenteil. Wörtlich heißt es im Urteil:
Der Betroffene verhielt sich bis zur Machtübernahme durch den Nationalsozialismus politisch indifferent und hat sich dann 1933 der NSDAP und SS angeschlossen, weil er dadurch ein leichteres wirtschaftliches Fortkommen erhoffte. In der Partei hat er sich gar nicht und in der allgemeinen SS in der ersten Zeit beschränkt betätigt und später, etwa ab 1937, an keinem Dienst mehr teilgenommen.
Man hatte dort ja dann irgendwelche Aufträge, die musste man machen, man musste an den Versammlungen teilnehmen und da war er dann halt eigentlich nie da und hat halt immer seinen Job vorgeschoben.
Zudem, auch das ist im Urteil der Spruchkammer nachzulesen, sei Oskar Vierling von einem seiner Ingenieure bei der Gestapo angezeigt worden.
Und zwar wiederholt, weil er einen Halbjuden im Betrieb beschäftigte, gegen bestimmte Forderungen des Nazismus verstieß und weil er den Glauben an den Endsieg vermissen ließ.
Er hat sogar noch 2 Monate vor Kriegsende einen Juden eingestellt mit der Begründung, er ist forschungsrelevant und hat ihn damit auch geschützt, dass er weggeschafft worden wäre.
Seine Familie, aber auch Dutzende Angestellte sowie Bürgerinnen und Bürger aus Ebermannstadt und Umgebung setzten sich nach Oskar Vierlings Verhaftung durch die Alliierten für seine Freilassung ein. Sie schrieben Gesuche an die Militärregierung und gaben eidesstattliche Erklärungen ab. Das Naziregime hatte zwar großes Interesse an Vierlings Forschung, besondere Unterstützung gewährte es ihm aber offenbar nicht. Sein Laboratorium etwa, auch das ist belegt, wurde durch einen Kredit der Reichsunabhängigen Deutschen Industriebank in Berlin finanziert, nicht durch Regierungsgelder der Nationalsozialisten oder durch Kredite der Wehrmacht. Bei den Bauarbeiten beschäftigte er vor allem italienische Wanderarbeiter. Im April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, kommen die Amerikaner nach Ebermannstadt und auch auf die Burg Feuerstein. Erst jetzt stellen sie fest, dass die Burg eigentlich keine Burg ist, sondern ein Labor, in dem an geheimen Waffentechnologien geforscht wurde. Einen Teil seiner Forschung hat Oskar Vierling zwar zuvor auf Befehl der Nazis nach Tirol geschafft, den Rest seiner Unterlagen aber hat er nicht vernichtet, wie es ihm eigentlich befohlen worden war, sondern im Keller der Burg versteckt, berichtet Historiker Dr. Manfred Franze.
Den hat er sehr raffiniert zugemauert. Wenn man die erste Mauer aufgemacht hat, ist man auf Erdreich gestoßen, hat gedacht, da ist schon Schluss. In Wirklichkeit war eine zweite Mauer dahinter und da waren die Unterlagen. Er war sehr kooperativ im Hinblick auf die Amerikaner, die hier waren. Und dann kam diese TICOM-Untersuchung, also eine Spezialtruppe der Siegermächte. USA und England waren da drin und die waren ein Vierteljahr da oben und haben ausgewertet, was da in dem Turm gefunden wurde, mithilfe von Vierling, der oben war und kam.
bis Oskar Vierling am 16. August 1946 verhaftet, interniert und sein Vermögen eingefroren wird. Er bekommt es erst wieder, als er einer 10-jährigen Verpachtung von Burg Feuerstein an das Erzbistum Bamberg zustimmt. Damit ist die Burg auf dem Feuerstein als Forschungsstätte für Oskar Vierling uninteressant geworden. Nach dem Spruchkammerurteil und seiner Freilassung aus der Gefangenschaft im Jahr 1948 baut er seine Firma deshalb in Ebermannstadt, unten im Tal, neu auf. Oskar Vierling fängt nach dem Krieg neu an. Er wird Professor für Physik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg. Und in seiner Firma erforscht und entwickelt er die unterschiedlichsten Dinge. Einer der ersten Auftraggeber nach dem Krieg, die Organisation Gehlen, Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Für sie konstruiert er Abhörgeräte. Außerdem wird die Firma Vierling Spezialist für Telekommunikation, entwickelt Prüfgeräte für die Deutsche Bundespost oder Testverfahren für Telefonanlagen.
Ich habe noch einen siebten Kandidaten, mit dem Sie jetzt alle nicht rechnen. Auf den sind wir sehr stolz. Der ist uns zur Verfügung gestellt worden von der Deutschen Bundespost. Unser siebter Kandidat, der heißt Ted.
Der berühmte Ted, die Abstimmung per Telefon, bei Wetten, dass und vielen anderen Live-Sendungen, auch das eine Idee von Oskar Vierling, dem Tüftler. Und auch wenn der Gründer schon lange tot ist, in der von Oskar Vierling gegründeten Firma in Ebermannstadt weht bis heute sein Erfindergeist, findet Enkel Martin Vierling.
Im Groben machen wir seit 83 Jahren immer noch genau das Gleiche. Und zwar, es kommen Kunden zu uns, die haben ein Problem. Und dieses Problem lässt sich lösen, indem man ein elektronisches Gerät oder System entwickelt, erfindet und dieses dann auch baut. Und dieses Gerät oder System löst dann das Problem des Kunden, damit er eben wiederum seinen Job machen kann.
Was das einstmals geheime Labor auf der Burg Feuerstein betrifft, so bleibt vieles, was dort passierte, nach wie vor geheim. Oskar Vierlings brisante Forschungsunterlagen wurden von den Spezialisten des Target Intelligence Committee, kurz TICOM, beschlagnahmt. Ein Vierteljahr blieben sie auf Burg Feuerstein und sichteten ihre Funde. Oskar Vierling unterstützte sie dabei bereitwillig. Und er traf einen, dem er den Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht zur Entwicklung neuer Verschlüsselungstechnologie auf Burg Feuerstein verdankte. Der britische Mathematiker Alan Turing, der, dem die Entschlüsselung von Enigma gelang, war einer der TICOM-Spezialisten. Über was die Experten aus Deutschland, Großbritannien und den USA hinter den dicken Burgmauern im Detail gesprochen haben, wir wissen es bis heute nicht. Nur schlagwortartig ist bekannt, an was Oskar Vierling und sein Team auf Burg Feuerstein forschten. Verschlüsselungstechnologie, Dechiffriermaschinen, akustische Torpedos oder Antiradartechnologie für U-Boote. Die Forschungsergebnisse sind bis heute zum großen Teil in US-amerikanischen Archiven unter Verschluss. Und Oskar Vierling selbst verlor zu Lebzeiten kein Wort darüber.